Herzlich willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Peters. Mir geht es stets um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Und ich freue mich ganz besonders, weil wir hatten nämlich gerade eben unsere vierwöchentliche Zoom-Konferenz gehabt mit Klaus Remde, Facharzt für Kardiologie und Lungenheilkunde mit Sitz in Heidelberg, nicht wahr? Du bist in Heidelberg. Ja,
genau.
Und mit Sibylle Freund. Sibylle Freund ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, macht auch seit jetzt 2 Wochen in etwa die Oxyvinierung nach Regelsberge, genauso wie auch wir in unserer Praxis. Und wir kennen uns seit geraumer Zeit jetzt und treffen uns alle paar Wochen zu einem gemeinsamen Austausch. Und wir hatten eben das Thema gehabt, Brugada-Syndrom. Und da habe ich dann Klaus gefragt, Mensch, sag mal, kannst du nicht dazu etwas erzählen für meine YouTube-Community? Was ist das? Wie wird das diagnostiziert? Welche Rolle spielt das Ganze? Und das Interessanteste, was ich eben auch Neues gelernt habe, ist, also ich habe mich ja gefragt, wie ich das erste Mal davon gehört habe. Mensch, irgendwie, das habe ich ja im Studium noch gar nicht gelernt. Konnte ich auch gar nicht, weil das nämlich da noch gar nicht bekannt gewesen ist. Das wurde überhaupt erst im Laufe der 90er Jahre von 2 spanischen Brüdern. Und deswegen müsste es eigentlich auch heißen, das Brugada-Brugada-Syndrom überhaupt erst entdeckt. Klaus, ich freue mich, dass du da bist. Sibylle, ich freue mich, dass du da bist. Ach, übrigens, Sibylle ist mit Sicherheit dem einen oder anderen bekannt über ihren Podcast
Medizin für Mitdenker.
Medizin für Mitdenker, ja. Also, herzlich willkommen. Lieber Klaus, erzähl mal, was ist das Brugada-Syndrom?
Ja, das Brugada-Syndrom ist eine genetische Erkrankung, die es in verschiedenen Ausprägungen gibt, auch in 3 Typen unterteilt wird, wobei die Typen 2 und 3 weniger schwer sind und weniger gefährlich. Typ 1 ist möglicherweise ein gefährlicher Typ und fällt in der Regel auf als Zufallsbefund durch EKG-Veränderungen, die nicht immer ganz einfach zu erkennen sind. Der Facharzt kennt sie, der Hausarzt wundert sich drüber und schickt sie zum Facharzt. Und dann kann man das Brugada-Syndrom anhand des EKGs oft ganz gut erkennen. Die gefährlichen Typen des Brugada-Syndroms tauchen manchmal dadurch auf, dass Patienten aus unklaren Gründen plötzlich bewusstlos werden für einen kurzen Moment, in ganz seltenen Fällen auch sogar dran versterben können.
Das heißt, das ist sozusagen auch eine Ursache für den plötzlichen Herztod?
Ja, eine sehr seltene, aber es ist eine der bekannten Ursachen für einen plötzlichen Herztod, ja.
Okay. Was mein Kenntnisstand ist, ist der, aber korrigiere mich bitte, dass das ja häufig im jungen Alter diagnostiziert wird.
Ja, das ist richtig. Dass das erstmals in Erscheinung tritt oberhalb des 40. oder 50. Lebensjahres, ist eigentlich nicht der Fall. Fällt dann eher im jugendlichen Alter oder eben unterhalb von 40 auf, dadurch, dass kurze Bewusstlosigkeiten mal auftreten, die überhaupt nicht erklärbar sind.
Weshalb kommt es denn zu dieser Bewusstlosigkeit?
Die Bewusstlosigkeit entsteht durch eine Herzrhythmusstörung und die wiederum wird ausgelöst durch diese genetische Erkrankung des Natriumkanals der Herzmuskelzellen. Das ist ererbt und wenn es da zu Elektrolytverschiebungen kommt, zu einem Natriummangel an den Herzzellen, kann eine Rhythmusstörung wie Kammerflimmern oder Kammerflattern ausgelöst werden und die führt zu einer Bewusstlosigkeit.
Ja, ist das in der Regel selbstlimitierend oder bedarf das immer des Eingreifens vom Notarzt?
Also, das ist schwer zu sagen. Manchmal limitiert sich das von alleine wieder. Nach wenigen Sekunden kommt das Herz wieder in den normalen Rhythmus zurück, findet selber wieder zurück zu seinem normalen Herzschlag. In anderen Fällen, und das ist nicht vorauszusagen, wann welcher Fall eintritt, läuft die Rhythmusstörung weiter und dadurch bricht der Kreislauf zusammen. Das führt zu einer Bewusstlosigkeit. Und wenn das dann eben zu einer entsprechenden Durchblutungsstörung nicht nur im Kopf kommt, dass es zu einer Bewusstlosigkeit kommt, sondern die Durchblutungsstörung insgesamt auch so zusammenbricht, dass das Herz sich selber nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgen kann, Dann kommt es zu Kammerflimmern und das führt dann unweigerlich zum Tode.
Wie oft kommt das vor?
Ist eine sehr seltene Erkrankung.
Aber du sagtest eben, das hat mich erstaunt und auch ein bisschen erschrocken. Du sagtest, du siehst das zweimal im Jahr bei dir in der Praxis.
Die meisten Fälle sind Zufallsbefunde, die nie irgendwie klinisch in Erscheinung getreten sind, das heißt, die nie irgendwelche unklaren Bewusstlosigkeiten hatten. Die meisten lassen sich unter Typ 2 oder 3 einsortieren, die von den Kardiologen als harmlos angesehen werden.
Okay, das heißt, es gibt zwei Typen, da ist auch keine weitere Therapie in der Regel notwendig. Bei Typ 1 ja.
Ja, so ist es.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, die Patienten kommen dann zur weiteren Diagnostik ins Krankenhaus, weil man dann dort ein Medikament spricht, was in diesen Natriumkanalhaushalt eingreift, was potenziell die Gefahr von Kammerflimmern beinhaltet, deswegen Krankenhaus. Und damit wird dann die Diagnose gesichert, inklusive einer genetischen Untersuchung.
So
Habe ich
ist
das so
es.
richtig verstanden?
Genau, so ist es. Also wenn der Verdacht besteht auf so ein Brugada-Syndrom, dann sichert man die Diagnose dadurch, dass man ein Medikament spritzt, das den Natriumkanal am Herzen blockiert. Dadurch treten die EKG-Veränderungen nochmal sehr viel deutlicher in Erscheinung. Und das ist nahezu beweisend. Letztlich beweisen tut man es dann dadurch, dass man eine genetische Untersuchung macht und das Syndrom dann anhand der Genetik manifestieren kann.
Okay. Und was dann auch mit dazu gehört, ist, das verwandtschaftliche Umfeld mit zu untersuchen.
Ja, das ist ganz wichtig. Wenn das tatsächlich das Brugada-Syndrom ist, dann sollte man Verwandte ersten Grades mit untersuchen. Unabhängig davon, welcher Typ des Brugada-Syndroms in Erscheinung tritt beim Patienten, es kann durchaus sein, dass die gleiche Kanalstörung bei Verwandten ersten Grades einen anderen Typ hervorruft.
Okay.
Also kann sein, dass unser Patient gar nicht großartig betroffen ist und man würde ihn gar nicht behandeln, aber Verwandte ersten Grades sollten in jedem Fall mit untersucht werden, wenn es bei einem Patienten bewiesen wurde, denn da kann das Erscheinungsbild durchaus das Gefährliche auch sein.
Okay. Und wenn wir Typ 1 haben, also die gefährliche Variante, dann würden wir, so habe ich das eben verstanden, einen Schrittmacher einbauen und
Ein
kardiologisch operieren.
Defibrillator.
Defibrillator, ja.
Das wäre in jedem Fall zu überlegen. Wenn es noch nie zu einem Ereignis gekommen ist, ist man natürlich da etwas zurückhaltend, aber die Leitlinie sagt zumindest, man sollte drüber nachdenken, das zu tun. Auch
Ja.
als Primärprophylaxe, also bevor es jemals zu einem Ereignis kam.
Ja. Sibylle, hast du noch Fragen dazu?
Ja, in der Tat habe ich gerade eine Frage bekommen in meinem Kopf, in dem Moment, wo du es fragst. Wird denn der Typ 1 differenziert von Typ 2 und 3 nur übers EKG oder worüber wird das differenziert?
Ja, nur übers EKG. Und
Okay.
natürlich auch über die Klinik. Wenn ein Typ 2 Synkopen hat, das heißt also unklare Bewusstlosigkeiten, dann würde der auch therapiert werden.
Ich habe ja jetzt ein Mädchen, es ist Brugada positiv getestet über die Genetik und da frage ich mich natürlich, kann man da jetzt einfach nur so warten oder gibt es da noch irgendwelche Hinweise, auf die man achten sollte, die einem helfen, wie man damit umgeht?
Also da ist entscheidend eigentlich das EKG dann von dem Mädchen und kann ich durch das Medikament, durch das Adschmalin, das Überführen vom Typ 2 in Typ 1? Oder passiert unter dem Medikament gar nicht so viel und die EKG-Veränderungen nehmen zwar zu, aber nicht so, dass sie sich hin zu einem Typ 1 verändern.
Also man müsste dann mit dem Mädel auch in die Klinik fahren und dort diese Untersuchung durchführen lassen.
Ja.
Ja, damit
Würde ich
man
empfehlen.
markern. Okay, ja, interessant, danke.
Ist nicht
Sag mal.
unbedingt ein Aufenthalt über Nacht, aber unter Klinikbedingungen, weil das
Ja.
halt potenziell zu einer Rhythmusstörung kommen kann.
Mal eine Frage, die mir gerade noch kommt. Ich weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst. Vielleicht kannst du sie beantworten. Das ist ja erstaunlich. Ich meine, wir haben das EKG jetzt seit über 100 Jahren. Und du sagst zwar, es ist selten, aber es wurde überhaupt erst in den 90er Jahren entdeckt. Aber diese EKG-Veränderungen müssen doch schon in den 60er, 70er, 80er Jahren Ärzten aufgefallen sein. Weißt du, auch wenn das ein bisschen vor deiner Zeit ist, weißt du, was die Ärzte damals darüber gedacht haben?
Ja, wahrscheinlich gar nichts.
Ja. Okay.
Denen werden die EKG-Veränderungen auch aufgefallen sein. Aber zu solchen Synkopen kommt es ja vielleicht einmal in 10 Jahren.
Ja, okay.
Und da einen Zusammenhang herzustellen, ist einem einzelnen Praktiker nahezu unmöglich. Da bedarf es dann schon einer Klinik und einer größeren Anzahl an Patienten.
Und weißt du zufälligerweise, ob die Gebrüder Brugada das über diesen Weg entdeckt haben? Oder wie kam man da drauf?
Ich weiß es nicht ganz sicher, aber wenn ich mich recht entsinne, haben die elektrophysiologische Untersuchungen dann gemacht am Herzen mit den Patienten.
Ah ja, okay, das sind Elektrophysiologen gewesen, die
Ja.
das entdeckt haben. Ja, spannend. Okay, haben wir noch irgendwas Wesentliches vergessen, dich zu fragen zu dem Thema?
Ich denke nicht.
Ja, okay. Dann danke ich dir sehr herzlich für dieses sehr spontane Interview zu einem
Gerne.
wichtigen, aber wenn auch seltenen Thema. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, lieber Klaus. Herzlichen Dank, liebe Sibylle.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto ganzer Mensch, gesundes Herz und der Akademie Der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und Der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.